Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. Es geht um das Geld und die Arbeitszeit für mehr als 2,6 Millionen Beschäftigte in den Rathäusern, Kitas, Schwimmbädern und bei der Müllabfuhr. Seit Freitag läuft die dritte Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und die Gespräche sind zäh. Verdi-Chef Frank Wernicke.
Na, zumindest erlebe ich von den Kommunen hier am Verhandlungstisch ein hohes Maß an Ignoranz. Es ist klar, dass Hunderttausende von Stellen im öffentlichen Dienst nicht besetzt sind. Kitas, Krankenhäuser, die Bürgerinnen und Bürger spüren das jeden Tag. Sobald hier die Tarifverhandlungen beginnen, gibt es das auf einmal nicht mehr.
Die Gewerkschaft fordert 8% mehr Geld und 3 zusätzliche freie Tage. Für Karin Welge, Verhandlungsführerinnen bei den Arbeitgebern, das falsche Signal.
Wir müssen Arbeitsverdichtung eher wegnehmen und da ist mehr frei und so viel mehr Geld, was uns an anderer Stelle für Personal fehlt, die falsche Lösung.
Seit etwa 2,5 Stunden laufen die Gespräche wieder. Wir schalten gleich live nach Potsdam. Zunächst schauen wir aber auf die Lage der deutschen Wirtschaft. Die kommt weiter nicht in Schwung. Einen Tag, bevor der Bundestag über Milliardeninvestitionen in Verteidigung und Infrastruktur abstimmt, hat das Münchner IFO-Institut heute Vormittag seine Wachstumsprognose für dieses Jahr leicht nach unten korrigiert. Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt nur noch um 0,2% wachsen. Margit Siller berichtet.
Gut jedes zweite Industrieunternehmen in Deutschland klagt über mangelnde Aufträge. Beim Bau sind es 40%. Die Exporte fallen als Schrittmacher aus. Die US-Zollpolitik bleibt die große Unbekannte für Europa. Vor allem China ist zum unbequemen Konkurrenten geworden, mitten im Strukturwandel, in dem viele Industriebranchen stecken. Teile der Produktion wurden bereits in wichtige Absatzmärkte verlagert. Die Konsumlaune bleibt verhalten, auch wenn die Verbraucher zögerlich anfangen, ihr Erspartes auszugeben. Weil sich Löhne und Inflation jetzt aber im Gleichschritt nach oben bewegen, wird sich die Kaufkraft kaum wesentlich erhöhen. In der aktuellen Frühjahrsprognose noch nicht enthalten sind die großen Finanzpakete, über die derzeit diskutiert wird. Sie könnten im kommenden Jahr Schubkraft für die Konjunktur entwickeln, allerdings nur, wenn die Pläne schnell umgesetzt werden. Dabei besteht das große Risiko, dass gar nicht genug Arbeitskräfte und Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen. Dann würden die neuen Schulden die Inflation weiter befeuern. Abhilfe schaffen könnten Reformen wie längere Arbeitszeiten und niedrigere Abgaben, damit mehr Netto vom Brutto bleibt.
Das Münchner IFO-Institut traut der deutschen Wirtschaft also nur ein Mini-Wachstum zu und auch die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat vorhin in Paris ihre Prognose für die Weltwirtschaft im Allgemeinen und die G20-Staaten im Speziellen veröffentlicht. Darüber kann ich jetzt live sprechen mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs. Welche Erwartungen hat die OECD an das deutsche Wirtschaftswachstum?
Also der Titel dieses Berichts ist durch Unsicherheit steuern und damit kann man sagen, ist der Ton schon gesetzt. Das weltweite Wirtschaftswachstum sei zwar 2024 noch widerstandsfähig geblieben, aber jüngste Indikatoren würden darauf hindeuten, dass die Aussichten für das globale Wachstum sich abschwächen. Und so korrigiert die OECD ihre Prognose für das weltweite Wachstum auch nach unten auf 3,1% in diesem Jahr. Das sind 0,2 Punkte weniger als in ihrer vorherigen Prognose und die OECD sieht einen weiteren Rückgang auf 3% im kommenden Jahr voraus. Die Eurozone auch betroffen, ein schwächeres Wachstum als bisher vorhergesehen. Die Prognose liegt bei 1,0% in diesem Jahr und bei 1,2% im nächsten Jahr. Auch Deutschland ist betroffen, um das kurz zu erwähnen, ein Wirtschaftswachstum, das nach unten korrigiert wird, von 0,7 auf 0,4% in diesem Jahr. Das jährliche Bruttoinlandsprodukt der USA, auch hier ein Rückgang auf 2,2% in 2025 und sogar auf 1,6% in 2026. Zum Vergleich noch China 4,8% in 2025 und eine Verlangsamung auf 4,4% im kommenden Jahr. Und ein Wort noch zur Inflation. Auch die bleibt höher als erwartet. Insgesamt geht sie zwar zurück von 3,8% in diesem Jahr auf 3,2% im kommenden, aber die Inflation in den G20-Ländern, sie bleibt über den Zielen der Zentralbanken.
Hürden für die Wirtschaft gibt es ja derzeit viele. Was sind denn laut OECD die wichtigsten Gründe für das schwächere Wachstum in den G20-Staaten?
Also in diesem Bericht ist die Rede von signifikanten Änderungen in der Handelspolitik. Und wenn diese so bleiben, dann würden die Auswirkungen auf das globale Wachstum und der Anstieg der Inflation eben entsprechend sein. Die Gründe: höhere Handelsbarrieren in mehreren G20-Ländern und zunehmende geopolitische und politische Unsicherheiten, die sich auswirken auf Investitionen und Konsum. Gemeint sind vor allem die Zölle der USA auf Importe aus China, aus Kanada, aus Mexiko, die Gegenzölle, also diese ganze Kette, die da in Gang gekommen ist. Die Prognosen im OECD-Bericht beruhen auf der Annahme, dass die Zölle, die US-Präsident Trump verhängt, weiterhin in Kraft bleiben. Mexiko, Kanada und die USA wären dann besonders stark betroffen von weniger Wachstum und höherer Inflation. Für Mexiko sieht die OECD sogar eine Rezession voraus.
Vielen Dank nach Paris, Christiane Käs. Und damit schalten wir jetzt live nach Frankfurt in den Börsensaal zu meinem Kollegen Samir Ibrahim. Gibt es denn beim DAX Reaktionen auf diese gedämpften Wirtschaftsprognosen?
Ja, es gab sie aber, um noch gleich einzuordnen, nur kurz. Inzwischen hat sich der DAX wiederholt, steht aktuell bei 23.052 Punkten. Das ist ein 0,25% wieder mehr als noch am Freitag. Es ist ja tatsächlich so, dass die Volkswirte von IFO und OECD da relativ pessimistisch sind. Und ein Volkswirt, den habe ich mal eingeladen, damit wir es mal einordnen, David Kohl, der Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär, ist zu mir gekommen. Herr Kohl, man hat ja gedacht, alles wird gut, wir geben jetzt Milliarden aus. Die EU denkt darüber nach, dass sie die Schuldenobergrenze kappt und die Länder wieder mehr ausgeben können. Mit dem Sondervermögen sollte doch alles gut werden. Schlafen die Volkswirte bei IFO und OECD oder ist das eine Sache, die einfach nur nicht beachtet wurde?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen unfair zu sagen, dass man da gleich schläft. Das sind natürlich Institutionen, und die solche Prognosen lange vorbereiten. Also das dauert dann vielleicht einen Monat, da wird gerechnet. Und wenn wir uns erinnern, vor einem Monat sind wir davon ausgegangen, die USA wächst gut, in Europa tut sich nichts und man konnte wirklich nicht absehen, dass diese Fiskalausgaben, also wirklich, dass hier Deutschland sich insbesondere so stark in diese Richtung bewegt für Stimulierung, das war noch nicht in trockenen Tüchern. Und auch jetzt das IFO-Institut bemerkt natürlich, wir müssen vorsichtig sein, weil was immer noch ein Prozess ist, die Abstimmung im Bundestag ist erst morgen. Also da kann noch einiges schiefgehen. Also das ist noch nicht festgesetzt. Und natürlich für jeden, der eine Prognose macht, der kann sowas als Risikoszenario berücksichtigen. Aber dann wirklich die Prognose, da muss man schon vorsichtig sein als Prognostiker, wirklich Dinge hineinzunehmen, die vielleicht wahrscheinlich, vielleicht absehbar sind, aber eben noch nicht festgestellt sind.
Also Papier, das man erst einmal beiseite legen könnte?
Sicherlich, was die wirklich den starken Umschwung von der deutschen Fiskalpolitik angeht, also diesen Stimulus. Was natürlich drin ist in den Prognosen, und da wird sehr stark kalibriert, wird sehr stark angepasst. Was bedeutet eigentlich die Politik von Donald Trump, von der US-Administration, wirklich für das Wachstum dieses Jahr? Und da muss man davon ausgehen, dass das eben starken Gegenwind bringt. Auch hier nicht zu vergessen, an den Kapitalmärkten insbesondere, aber auch bei den Instituten, ist man davon ausgegangen, dass Trump, die Wahl von Donald Trump im November, ja eher wachstumsstimulierend ist, positives Wachstum ist. Und diese Revision, die dominieren jetzt die Prognose von der OECD, aber auch vom IFO-Institut.
Jetzt hat das OECD ja gesagt, sie gehen davon aus, dass diese Zölle umgesetzt werden. Wie wahrscheinlich ist denn so ein Szenario?
Ja, das kann natürlich passieren. Wir gehen allerdings immer noch davon aus, insbesondere die Zölle zu Kanada und Mexiko, wenn man sich das anschaut, das sind die zwei größten Handelspartner, wo man 25% Zölle aufsetzen möchte. Und es kommt immer wieder der Verdacht nahe, dass man da eigentlich andere Dinge erreichen möchte. Das heißt, es ist Verhandlungsmasse. Das bedeutet aber nicht, dass die eben nie umgesetzt werden, sondern Verhandlungen, und gerade bei Donald Trump kann man das erwarten, können auch so sein, dass man diese Zölle eben 2 Monate, 3 Monate, 4, 6 Monate wirklich in Kraft lässt, um wirklich diesen Druck zu erhöhen auf Mexiko, auf Kanada, um Zugeständnisse zu bekommen. Und das ist dann schon natürlich entscheidend für das Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum. Das bedeutet aber, wenn man Prognosen macht, dann für das Jahr, für das laufende Jahr, für das Jahr 2026, würden wir eher dazu neigen, dass gerade in 2026 vielleicht wir eine Gegenbewegung sehen könnten, weil man dann wirklich viele Verhandlungsziele erreicht hat aus dem Sicht der USA und dann wirklich sich hinstellen kann und sagen kann, wir heben auch einige Zölle auf. Also auch hier ist das schon mal im ersten Handelskrieg unter Donald Trump passiert, dass man wirklich Zölle mal eingeführt hat, um wirklich darzulegen, dass man es ernst meint und dass man bestimmte Ziele erreichen möchte.
Jetzt sind solche Prognosen ja nicht der Untergang des Abendlandes. Auch das IFO-Institut sagt ja, es geht wieder aufwärts, erst übernächstes Jahr. Das scheint noch so ein bisschen pessimistisch. Wenn dieses Sondervermögen jetzt morgen tatsächlich durch den Bundestag kommt und auch wirklich angewendet wird, wäre dann tatsächlich eine schnellere Erholung schon im kommenden Jahr realistisch?
Es ist auf alle Fälle wahrscheinlicher, dass wir dann wieder mal Wachstum sehen. Es ist in der Tat so, dass man immer so in 1-2 Jahren denkt, Deutschland würde dann auch mal wieder um das wachsen, was es wachsen kann. Also wir reden hier wirklich von Wachstum um 1%, 1,5%. Das sind Dinge, die kann man leisten. Die kann man mit der Arbeitskraft leisten, die kann man mit den Investitionen leisten, mit dem Produktivitätswachstum, mit dem Potenzial. Ist das möglich? Und das wird natürlich sehr, sehr viel wahrscheinlicher, wenn man hier die inländische Nachfrage mit diesem Fiskalimpuls mobilisiert. Wir haben es auch vorhin gehört und da stimmen wir vollkommen zu, dass gerade diese Exportmöglichkeiten des Wachstums, die sind derzeit verstellt. Das hat viel mit hohen Arbeitskosten in Deutschland zu tun. Und da kommt man nicht so schnell wieder da drauf. Das heißt, inländische Nachfrage trifft hier wirklich, eine höhere inländische Nachfrage trifft hier wirklich auf einen Bedarf. Also man kann das produzieren. Die industriellen Kapazitäten sind da, um das zu produzieren. Das heißt, das ist eigentlich ganz gutes Timing.
Also wir müssen vielleicht warten auf die nächsten Prognosen dann im Frühjahr und Sommer. David Kohl war das vom Bankhaus Julius Bär. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln für diese Einschätzungen. Am Wochenende gab es Meldungen, die Familien Porsche und Piëch wollten ihre VW-Aktien verkaufen. Das hat einigermaßen für Wirbel gesorgt. Inzwischen sind die Berichte dementiert. Was steckt dahinter?
Ja, das war so der Plan, dass sie sich da eben neu orientieren könnten. Wie gesagt, dementiert. Ganz unlogisch war das nicht. Die Pläne, dass die Investitionen verfeinert werden sollen, die liegen wohl auf dem Tisch. Aber man will Aktionär bleiben, heißt es. Die Aktien von VW und Porsche auch gut 2% im Plus.
Zu den Verlierern zählen heute Aktien des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia. Wie kam es dazu?
Erst so ein bisschen die Unruhe wegen der gestiegenen Zinsen am Anleihemarkt. Die sind am Freitag durch die Decke geschossen, aktuell jetzt wieder etwas zurückgekommen. Ein bisschen ist die Sondervermögen daran schuld. Die Umlaufrendite jetzt bei 2,68%. Die Kosten würden halt steigen für Wohnungsbaukonzerne, wenn die Zinsen hoch sind. Das haben wir ja gelernt, dass das immer Gift ist.
Den britischen Pharmakonzern AstraZeneca, den haben viele von uns in der Corona-Pandemie als Impfstoffhersteller kennengelernt. Nun steht hier eine Milliardenübernahme an. Was ist da geplant?
Ja, der Konzern will das belgische Biotechnologieunternehmen ESO Biotech übernehmen. Bis zu einer Milliarde Dollar soll das kosten. AstraZeneca-Aktie gut 1% auch im Minus, weil ja sehr teuer. Das ist so, dass die großen Konzerne, diese Biotechnologiekonzerne, auf Krebsforschung umgestiegen sind. Das braucht Geld, das braucht Fachwissen, wäre aber das Geschäft der Zukunft und eine Entlastung für Millionen Menschen.
Und dann fehlt noch der Blick auf den Goldpreis.
Ja, der war leicht gestiegen nach dem Rückgang vom Freitag bei 2.991 US-Dollar steht der jetzt und den Euro wollen wir nicht vergessen bei einem Dollar 0904.
Vielen Dank nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Und wir haben es in dieser Sendung schon an mehreren Stellen gehört, der Handelsstreit mit den USA, die Politik der Zölle und Gegenzölle hemmen die wirtschaftliche Entwicklung. Das gilt auch und insbesondere für die angeschlagene chinesische Wirtschaft. Das staatliche Statistikamt hat nun aber Zahlen veröffentlicht, die Optimismus verbreiten sollen. Caroline Vogt berichtet.
Chinas Wirtschaft ist nach Angaben des Staatlichen Amts für Statistik stärker ins neue Jahr gestartet, als Analysten erwartet hatten. Vor allem die Bereiche Industrieproduktion, Einzelhandel und Anlageinvestitionen lagen demnach über den Erwartungen. Sie konnten 5,9, 4 und 4,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen. Wachstumstreiber sei vor allem die Hightech-Branche gewesen, so Fu Linghui, Sprecher des Statistikamtes. Vor dem Hintergrund der beschleunigten Integration wissenschaftlicher und technologischer Innovationen treiben Spitzentechnologien wie künstliche Intelligenz den verstärkten industriellen Wandel voran und werden zunehmend zu neuen Motoren der industriellen Entwicklung. Gefallen sind hingegen in den ersten 2 Monaten die Immobilieninvestitionen. Der Sektor befindet sich nach wie vor in einer Krise. Auch die Jugendarbeitslosigkeit bleibt weiterhin ein großes Problem. Um den schwachen Binnenkonsum anzuregen, hat der Staatsrat gestern einen Aktionsplan veröffentlicht, der jedoch wenig Konkretes verrät. Erwähnt wird, dass das Einkommen der Bevölkerung steigen soll und dass bezahlter Jahresurlaub sowie Kurzurlaube gefördert werden sollen. Auch eine Ausweitung der Visafreiheit für weitere Länder wird genannt, um die Tourismusbranche zu stützen.
Die chinesische Wirtschaft ist stärker ins neue Jahr gestartet als erwartet, hat aber weiterhin Probleme. Informationen waren das von Caroline Vogt. Und wir gehen zurück nach Deutschland, bleiben aber bei den Konsumausgaben. Mode ist in gewisser Weise Luxus und daher im Zweifel verzichtbar, wenn das Geld knapp ist. Dementsprechend schwierig sind die Geschäfte für die deutsche Modeindustrie derzeit. Und auch die Krise in der Industrie macht sich zumindest indirekt in der Modebranche bemerkbar. Doch es gibt Hoffnungsschimmer, wie Mischa Erhardt berichtet.
In der Modeindustrie gibt es so etwas wie zwei kleine tapfere gallische Dörfer, die allen Widrigkeiten trotzen.
Wir haben zwei kleine Fachsparten, die im Plus sind. Das ist einmal die Arbeits- und Berufsbekleidung. Und im Plus sind noch die Strumpfwaren sicherlich als Standardartikel.
Sagt Thomas Lange, Geschäftsführer des Modeverbandes Deutschland German Fashion. Strumpfhersteller haben also hierzulande ihre Umsätze ebenso steigern können wie die Industrie für Arbeits- und Berufsbekleidung. Letztere um gut 3%. Doch gießt Thomas Lange im Nachsatz Wasser in den Wein.
Das ist Arbeitsschutz, das ist Bekleidung, die man haben muss, die auch gesetzlich teilweise vorgeschrieben ist. Das ist 3,1% quasi das Minimum, was diese Branche erreichen kann.
Und dann ist das Erreichte in Zukunft auch nicht mehr sicher, weil Gegenwind droht.
Die Unternehmer der Arbeits- und Berufsbekleidung blicken natürlich auch mit Sorge ein Stück weit nach USA, auf die Zölle, die dort erhoben werden, auf Automobilbranche, auf Stahl, weil das natürlich Auswirkungen auf die deutsche Industrie haben kann und damit mittelbar wiederum auf die Arbeits- und Berufsbekleidung.
Neben verhangenen Perspektiven sind auch die Umsätze für Modehersteller im vergangenen Jahr eingeknickt. So sind die Umsätze um 3,7% gesunken, die Betriebsstätten der Modeindustrie sind sogar um über 7% zurückgegangen. Oliver Janz, Professor für Handel und Fashion Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Sowohl im Handel als auch in der Industrie gab Insolvenzen, auch weniger ein bisschen als im Jahr 2023, aber trotzdem auch große Insolvenzen dabei auf Seiten der Industrie. Esprit zum Beispiel, die ja ihren Geschäftsbetrieb komplett aufgegeben haben. Ja, da gibt es ordentlich Gegenwind.
Einer der Hauptgründe für die Rückgänge in der Modeindustrie und auch im Modehandel ist ein Einbruch vor allem der Exporte. Hier spielen die europäischen Nachbarländer eine entscheidende Rolle. Polen und die Niederlande sind die einzigen Länder, in die die Exporte gestiegen sind. Alle anderen unter den Top 10 der europäischen Exportziele wie die Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien oder Belgien verzeichnen Minusraten, teilweise im zweistelligen Prozentbereich.
Wir hören von unseren Mitgliedsfirmen, dass teilweise natürlich chinesische Konkurrenz einerseits auch in Europa angekommen ist, andererseits, dass in Nachbarländern die Strukturreformen des Fachhandels passieren, was in Deutschland schon vor Jahren passiert ist. Das mögen möglicherweise Gründe dafür sein, dass im europäischen Ausland der Export nicht mehr so gut ist.
So Thomas Lange vom deutschen Modeverband German Fashion. Im Inland schließlich wirken natürlich die allgemeine konjunkturelle Schwäche und die schlechte Konsumlaune für Gegenwind. Und es wächst auch hierzulande die Konkurrenz für die deutsche Modeindustrie.
Also auf der einen Seite haben wir natürlich eine Zunahme von Importen von großen chinesischen Marktplätzen, Shein, Temu, aber auch andere Anbieter wie zum Beispiel H&M, Zara, also die ganzen Discounter, die nach wie vor relativ stark sind und die traditionellen deutschen Modemarken unter Druck setzen. Aber auch Marktplätze wie Amazon, Zalando, auf denen ja auch günstige Anbieter aktiv sind.
Sagt Handelsexperte Oliver Janz. Für das laufende Jahr schließlich zeigt sich die Modeindustrie vorsichtig, weil man die Stimmung in den Unternehmen nicht zuversichtlich nennen könne. Positiv sei aber, dass Befragungen zufolge rund 3/4 aller Unternehmen Investitionen planen.
Verhaltener Optimismus in der deutschen Modeindustrie, ein Bericht von Mischa Erhardt. Dass es in der dritten Runde des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst leicht werden würde, hatte niemand erwartet. Nun sitzen Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften schon einen Tag länger zusammen als offiziell zunächst geplant. Sie verhandeln über das Geld und die Arbeitszeit von mehr als 2,6 Millionen Beschäftigten. Heute Vormittag hat der vierte Tag in dieser dritten Verhandlungsrunde begonnen. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter beobachtet die Verhandlungen in Potsdam und ist mir jetzt live zugeschaltet. Bisher haben sich beide Seiten mit offiziellen Statements ja relativ bedeckt gehalten. Hat sich das inzwischen geändert? Wie ist der Stand der Dinge?
Naja, es läuft, wie Sie schon gesagt haben, Sebastian, alles sehr zäh. Man hat die ganze Nacht durchverhandelt bis 5 Uhr heute früh und hat dann eine Pause eingelegt. Um 11 Uhr sollte es dann weitergehen. Das hat sich dann verzögert. Vor einer halben Stunde sind dann die Verhandlungsspitzen wieder zusammengekommen. Also bis jetzt ist überhaupt über diese Verhandlungsergebnisse nichts durchgedrungen. Also da halten alle dicht. Ansonsten schaut man hier doch in sehr erschöpfte Gesichter. Also Karin Welge, die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, sagte auch vor zwei Stunden etwas blumig, der Spalt ist deutlich geringer geworden. Was man deuten kann, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer irgendwie dann doch aufeinander zubewegen. Sie hat dann aber auch, das muss man dazu sagen, im gleichen Atemzug gesagt, dass mit einem sehr schnellen Ende heute nicht zu rechnen sei.
Woran hakt es denn? Was sind die größten Knackpunkte bei diesen Gesprächen?
Der Knackpunkt. Es gibt einen Knackpunkt, das sind die 3 freien Tage, die Verdi fordert. Im Hintergrund höre ich, dass da für die Arbeitgeber nichts zu machen ist. Noch mehr freie Tage würde eben bedeuten, dass kommunale Einrichtungen, Bürgerverwaltungen und aber auch Kita und Hort ihre Öffnungszeiten weiter einschränken müssten. Also dieser Punkt der freien Tage und das Arbeitszeitkonto scheint das große Problem sein, wie man im Hintergrund hört. Und es ist auch von einer Art Blockadehaltung der Arbeitgeber zu hören. Also da scheint es wirklich zu haken. Und dann gibt es natürlich auch immer noch um die Entgeltforderungen. Also wie gesagt, es geht ja um 8% mehr Geld, mindestens jedoch 350 Euro monatlich mehr im Monat. Also das Ganze bei einer Laufzeit von 12 Monaten, auch da scheint man wirklich nur Stück für Stück zueinander zu kommen.
Wie geht es denn nun weiter? Müssen sich die Verhandlerinnen und Verhandler auf eine weitere Nachtsitzung einstellen?
Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich gar nicht so beantworten. Also bis 18 Uhr müssen sie die Räume verlassen. Das ist immer so ein Indiz dafür, dass man da bis irgendeine Entscheidung bis dahin hinkriegen muss. Aber es gibt auch Geschichten, dass man umgezogen ist, ein anderes Hotel, also nach Berlin beispielsweise, im Raum steht. So wird dann auch, so ist dann auch zu hören, ein Scheitern der Verhandlungen. Die Frage ist dann, wer die Schlichter anruft. Die Arbeitnehmer haben den früheren Bremer Finanzstaatsrat Hans-Henning Glühr von der SPD berufen. Die Arbeitgeber haben Roland Koch bestimmt. Er ist auch der stimmberechtigte Schlichter. Das wechselt immer und jetzt ist es eben der frühere hessische Regierungschef. Das heißt, wenn die Schlichter keinen gemeinsamen Kompromiss finden, dann gilt das, was Roland Koch vorschlägt. Also, und eine Anrufung der Schlichter hätte dann doch den Vorteil für die Menschen, dass dann eine Friedenspflicht besteht. Also, dass in der Zeit, in der geschlichtet wird, in der miteinander so ein Mediationsverfahren gegangen wird, dass es dann keine Warnstreiks geben kann.
In Potsdam läuft die 3. Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Live von dort war das unser Landeskorrespondent Christoph Richter und er begleitet die Verhandlungen natürlich weiter. Und damit kommen wir zu den Stimmen aus der Wirtschaftspresse. Auch dort sind die geplanten Milliardeninvestitionen für Verteidigung und Infrastruktur noch einmal Thema.
Dazu schreibt das Handelsblatt: Die Kapitalmärkte werden genau hinschauen, ob die nächste Regierung die finanzpolitische Wende durch Wirtschaftsreformen ergänzt oder die Kredite für ein großes Wünsch-dir-was von Union und SPD nutzt. Insofern ist das Sondierungspapier an vielen Stellen enttäuschend. Der Koalitionsvertrag muss mutiger werden. Das liegt auch im politischen Interesse von Merz. Schließlich hat der CDU-Chef mit seiner finanzpolitischen Kehrtwende viele Anhänger vor den Kopf gestoßen. Die Badische Zeitung aus Freiburg kommentiert die Demonstrationen, zu denen die IG Metall am Samstag aufgerufen hatte. Zehntausende Industriearbeiter trieb es auf die Straße, nicht etwa wie üblich für mehr Geld. Anlass für den Protest war die Furcht vor einer Deindustrialisierung und die Angst um den eigenen Arbeitsplatz. Dass die IG Metall auf kreative Weise von Politik und Arbeitgebern fordert, jetzt mit Reformen und Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zu sichern, schadet nicht. Allerdings sollte das Arbeitnehmerlager die eigene Rolle dabei nicht verschweigen. Die jüngsten Tarifforderungen waren in vielen Branchen überzogen. Was nützen, wie bei der Post, ordentliche Lohnsteigerungen mitten in der Krise, wenn der Arbeitgeber postwendend aus Kostengründen tausende Stellen streicht?
Und mit diesem Kommentar aus der Badischen Zeitung endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier geht's gleich weiter mit Deutschland heute und der Kollegin Sonja Meschkat. Ein Thema dort, 5 Jahre nach Corona. Die Hamburger Gastronomie leidet noch immer. Und noch mehr Berichte und Hintergründe aus der Wirtschaft hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Heute mit meinem Kollegen Jonas Rehse. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.